das Gespräch begann wirklich damit, dass sie gesagt hat, das haben Sie nicht geschrieben. Da habe ich gesagt, wie, was? Ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte. Ich sagte, das können Sie nicht geschrieben haben. Wer hat denn das geschrieben? Habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was sie wollen von mir.
Ich ahne, was kommt.
Genau, und sie hat gemeint, es wäre so authentisch gewesen für eine Frau, nicht glauben konnte, dass ich das geschrieben hätte.
Ah, ihr hört jetzt schon, das wird ein richtig spannendes Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nu gugge mal da, deinem Podcast rund um das schöne Dresden-Elbland. Ich bin Henriette Vier-Grützner, Moderatorin und Schauspielerin. Bevor es losgeht, abonnier doch gleich mal unseren Kanal, damit du keine Folge ab jetzt verpasst. Mein heutiger Gast ist durch seinen Beruf nicht aus Dresden wegzudenken, denn bei ihm geht es tatsächlich um Leben und Tod. Zum Glück nur fiktiv, denn er schreibt. Und das Besondere, alle seine Bücher spielen in Dresden-Elbland. Umso mehr freuen wir uns jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Krimi-Autor Frank Goldammer.
Hallihallo.
Hallo, hallo. Wenn wir über Dresden und Literatur sprechen, dann fallen mir wirklich immer sofort zwei Namen ein. Der eine ist Erich Kästner. Auch so ein Urgestein. Und du als Dresdner bist auch ein Urgestein. Du bist aufgewachsen in der, heute kann man ja wirklich sagen, hippen Neustadt.
War damals auch schon hip.
War damals auch schon hip, genau. Und du bist der zweite Name, der mir einfällt. Du hast ganz, ganz viele Bücher geschrieben, ganz viele tolle Figuren. Und die Besonderheit ist ja wirklich, du schreibst historische und zeitgenössische Krimis. Also alle Bücher, das ist wirklich die Besonderheit bei dir, spielen in Dresden-Elbland. Deswegen die Frage, warum?
Warum? Das ist doch eigentlich ganz einfach, weil ich hier wohne und ja, weil ich habe ja Glück, ne? Mit Dresden ist ja wirklich nicht nur deutschlandweit bekannte Stadt, sondern auch wirklich weltweit. Und das wäre ja verschwendetes Potenzial, wenn ich da über irgendeine andere Stadt schreiben sollte. Nee, aber ich bin ja auch wirklich mittendrin, ich bin auch sehr, sehr heimatgebunden und deswegen gibt es gar keine Veranlassung für mich.
Passiert es dir denn manchmal, wenn du so unterwegs bist, dass du sagst, oh, hier müsste mal eine Leiche gefunden werden? Das wäre ein wirklich schöner Ort.
In Dresden?
Ja.
Ja, tatsächlich, genau. Da fahre ich rum und sehe das. Oder beim Fahrradfahren habe ich das manchmal vor Augen. Ja.
Dass du dann sagst, hier, dieser Ort. Und wie ist das Feedback? Hast du das Gefühl, dass die Leser, wenn sie deine Bücher lesen, auch wirklich mitgenommen werden in die Stadt Dresden?
Das ist so eine Sache, das ist ein Kompliment, das bekomme ich ganz oft. Ich freue mich natürlich über jedes Kompliment, aber das ist so eins, wo ich mir immer sage, ja, wie soll ich, also es sind Leute, die schreiben mich an oder sprechen mich an und sagen, das ist immer ganz toll, wenn ich ihre Bücher lese, dann bin ich immer mitten in der Stadt und dann erkenne ich die Straßen wieder und so, weil ich mir sage, ja, ist ja ganz logisch, wenn du Dresdner bist, dann erkennst du dich ja wieder, aber letztendlich ist es ja trotzdem ein Kompliment, weil offenbar zeigt es ja, dass das doch authentisch ist und dass der Dresdner sich vor allen Dingen mitgenommen fühlt. Ich habe aber tatsächlich auch, wenn ich den Leserzuschriften Glauben schenken darf, einige Leute auch nach Dresden gebracht schon, die also tatsächlich durch die Lektüre meiner Bücher gedacht haben, jetzt müssen wir endlich auch mal dahin fahren.
Super cool, kann ich nur bestätigen. Ich lese gerade von dir das erste Buch, Felix Bruch, ist noch eine andere Kommissarfigur, die du hast. Und da geht's mir auch so, dass ich immer wieder denke, oh, da musst du mal hinfahren, das musst du dir mal angucken, weil es auch einfach toll ist, eine Figur zu begleiten, so durch Dresden, ne? Wenn er dann dort ermittelt und dort. Also das ist wirklich toll geschrieben und macht sehr, sehr viel Spaß zu lesen.
Habe ich übrigens eine lustige kleine Anekdote. Ja? Ist gleich ein bisschen Angeberei dabei. Also einige meiner Bücher sind jetzt auch im Ausland schon verlegt. Und das erste war der Angstmann, der direkt sozusagen ins Amerikanische, also nicht ins Englische, aber ins Amerikanische übersetzt wurde. Und mein amerikanischer Übersetzer schrieb mich eines Tages mal an und sagte, übrigens, hier stimmt irgendwas nicht. Wenn der Max Heller da durch die Pulsnitzer Straße läuft und biegt dann rechts ab, da kann er nicht auf dem Bischofsweg rausgekommen sein. Und da habe ich gedacht, ich habe gleich mal auf der Karte nachgeguckt, da habe ich gesagt, kann aber nie wahr sein, der hat
das
recht.
Ist ja unglaublich. Und wie war das? Kannte der sich so gut aus?
Nee, der hat einfach nachgeschaut, der wollte es halt ganz genau machen und dann hat er festgestellt, hier stimmt irgendwas nicht.
Wie witzig. Wir sind auch wirklich nicht ganz mitten in Dresden, aber wir sind in Dresden, wir sind nämlich in deiner Wohnung und ich, ehrlich gesagt, war so gespannt, wie wohnt jemand, der Krimis schreibt, ne? Wie sieht die Wohnung aus? Und du sitzt jetzt hier gerade mir gegenüber und hinter dir ein riesiges Bücherregal, Bücher über Bücher über Bücher, das heißt, du liest also auch wirklich selber gerne.
Ich lese sehr gern, wobei ich aber sagen muss, ich habe mir das Lesen durch die Schreiberei aber vor vielen Jahren schon ein bisschen verdorben, also dieses Romanlesen oder so, weil ich lese so analytisch jetzt immer. Also ich kann mich gar nicht mehr so richtig reinfallen lassen, sondern ich denke entweder, worauf soll das jetzt hinauslaufen? Manchmal bin ich neidisch und denke, boah, was für eine geile Idee.
Ah, und manchmal, hat der Kollege gut gemacht.
Ja, und manchmal denke ich aber auch, oh, mies. Also das hättest du jetzt anders machen können.
Aber so, das ist ganz typisch. Ich glaube, das kennt jeder, der irgendwas macht. Man guckt dann anders rauf. Genau. Ne? Wenn ich zum Beispiel auch, ich höre auch anders Radio, seitdem ich beim Radio arbeite, man hört einfach dann anders und denkt, oh, gute Moderation oder schlecht.
Ja. Und man sieht ja ein bisschen auf der rechten Buchseitenhälfte, das ist eher so Recherchematerial, also so historische, also so Biografien oder eben Abhandlungen über die DDR oder alles Mögliche.
Brauchst du ja, wenn du historische Krimis schreibst, reden wir auch gleich noch drüber. Trotzdem nochmal ganz kurz, wir sind jetzt hier in deinem Wohnzimmer. Schreibst du hier oder gehst du ins Café oder wohin?
Ne, ich habe so ein ganz kleines Kämmerchen am anderen Ende von meiner Wohnung. So, ist wirklich eine ganz winzig kleine Kammer. Ich habe mir ausgerechnet 4 Quadratmeter oder so hat die oder 4,5. So, genau,
und kleiner. Da schreibst du.
Genau, da sitze ich dann inmitten meinem ganzen Krimskrams, der da drin ist. Können wir dann nochmal reingucken gehen.
Das machen wir auf jeden Fall und wir wollen natürlich auch gleich noch drüber sprechen, wie sieht so ein Tag aus, ne? Wie strukturiert ist der oder wie kreativ schreibst du dann einfach los? Machen wir gleich vorher ein kleines Quiz und du kannst sehr, sehr gerne mit überlegen. Und ihr natürlich könnt auch miträtseln und im Laufe des Gesprächs werden wir das auf jeden Fall auflösen. Die Frage ist jetzt nämlich, wo... Was glaubt ihr, wird am meisten gelesen und dementsprechend natürlich auch am meisten Bücher gekauft? Australien, Frankreich oder Neuseeland? Du kannst ja schon mal einen Tipp abgeben. Was denkst du, Frank?
Das ist jetzt aber sehr, sehr spezifisch. Dann sage ich jetzt mal Australien.
Okay, spannend. Na, wir lösen das ja dann noch auf. Ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, Deutschland liegt tatsächlich im Mittelfeld. Ja, ne, so Mittelfeld. Und spannend ist auch, es gibt eine Iglu-Studie, die besagt, dass mehr Mädchen als Jungs lesen. Das ändert sich dann später, wenn die erwachsen werden. Wie ist es bei dir? Sind deine Leser weiblich oder männlich?
Also nach dem Publikum bei meinen Lesungen ist das mindestens zu 75% weiblich.
Habe ich mir gedacht.
Wobei ich aber sagen muss, das war früher noch viel eklatanter, also das war 99%. Da war immer so der Alibi-Mann dabei bei so einer Lesung. So. Aber in letzter Zeit sehe ich doch vermehrt Männer, die auch freiwillig gekommen sind, also nicht nur im Anhang ihrer Frau.
Wie du das sagst.
Und ich erlebe ganz viele Frauen, die schleppen dann ihren Mann zu mir an den Tisch nachher und zum Autogramm holen. Dann sagt die, mein Mann, der hat früher nie Bücher gelesen und ich habe ihn jetzt dazu gebracht und jetzt liest er alles von ihnen.
Das ist ja cool.
Das ist wirklich cool, ja.
Also man könnte fast sagen, Bücher für die ganze Familie, ausgenommen natürlich Kinder. Aber wie kam es dazu? Wieso, das muss ich jetzt gleich schon fragen, wieso Krimis? Du könntest ja auch Liebesgeschichten schreiben oder Fantasy-Romane.
Ja, Krimis, das ist so ein bisschen, ja, das ist jetzt ein Downer, wenn ich das erzähle. Eigentlich bin ich ja gar kein Krimi-Fan, ne? Also so, ich erzähle ich immer wieder gern, ne? Ich lese keine Krimis und ich schaue mir auch ehrlich gesagt keinen Tatort an und keinen Polizeiruf. Ich bin ja eigentlich mit Stephen King und so groß geworden, ne? Also ich hatte eine riesige Reihe Horrorbücher und allen möglichen Krimskrams, was so amerikanische Horrorautoren waren und habe ja eigentlich angefangen auch Horrorromane zu schreiben. Und irgendwann kam mal einer zu mir und sagte, versuch's mal mit Krimis, weil ich habe halt sehr damit zu tun gehabt, so einen Fuß in die Tür zu bekommen bei irgendwelchen Verlagen. Und dann habe ich mich hingesetzt, erst mit ein bisschen, nicht wider Willen, aber so ein bisschen, naja, ob das jetzt was bringt. Und dann habe ich aber relativ schnell festgestellt, dass das Krimischreiben ein ganz neues Tätigkeitsfeld für mich war, weil das im Gegensatz zu den Horrorromanen musste man sich wirklich genau überlegen, was man jetzt schreibt, also wie jetzt was passiert, warum der Täter jetzt jemanden umgebracht hat und wie vor allen Dingen der Kommissar das alles ermittelt, also wie man den Leser mitnimmt und den Kommissar jetzt nicht als Oberklugscheißer dastehen lässt, ne? Also wobei man ja selber alles schon weiß, also das ist eine richtige Herausforderung gewesen. So. Also Krimis schreiben finde ich absolut super, es hat sich zu einem absoluten Traum entwickelt, aber ansonsten bin ich immer noch für Krimis selber nicht zu haben. So.
Frank, was mir aufgefallen ist beim Lesen, was eine absolute Spezialität ist von dir, finde ich, der Fokus liegt enorm auf den Figuren. Also wenn man dort eintaucht in deine Geschichten, der Fall ist natürlich auch spannend, man will wissen, wer ist es, was ist passiert, aber man merkt auch ganz klar, die Figuren sind so interessant geschildert, die haben so eine Tiefe und so eine Vielfalt und man wird da so mit reingezogen. Ist das auch das Feedback, was dir andere Leser geben? Würdest du auch sagen, das ist so deine Besonderheit?
Ja, ich sage immer, ich habe keine Talente, außer vielleicht, dass ich mich in so Figuren gut hineinversetzen kann. Das scheint offenbar tatsächlich so zu sein. Das hat aber auch im Privatleben nicht immer Vorteil. So. Vor vielen Jahren habe ich eins meiner allerersten Bücher noch im Selbstverlag, also ganz, ganz 2007 oder so, hatte ich ein Buch geschrieben mit einer weiblichen Protagonistin. So. Und dann hat mich eine angerufene Buchhändlerin und hat das Gespräch begann wirklich damit, dass sie gesagt hat, das haben sie nicht geschrieben. Dann habe ich gesagt, ich wusste gar nicht, was sie von mir wollte. Ich sagte, das können sie nicht geschrieben haben. Wer hat denn das geschrieben? Habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was sie wollen von mir.
Ich ahne, was kommt.
Genau, und sie hat gemeint, es wäre so authentisch gewesen für eine Frau, nicht glauben konnte, dass ich das geschrieben hätte. So. Aber anscheinend, ich habe nun schon einige Bücher auch mit weiblichen Protagonisten geschrieben. Eins heißt Zwei fremde Leben, auch mit einem ganz heiklen Thema, so ein Kindesentzug in der DDR. Und offenbar ist das auch so authentisch rübergekommen. So. Also das ist vielleicht so eine Sache, wo ich vielleicht sagen würde, das ist jetzt mein Talent, dass ich mich gut in Figuren so hineinversetzen kann, auch halt in Verbrecher. Dass man nicht einfach sagen könnte, der ist gut und der ist böse. Ne? Dass halt jeder, auch der Kommissar, der Max Heller, der ja sehr charakterfest ist, aber auch immer an sich selbst strauchelt, ne? Weil er sich halt doch diesem System immer beugt, ob es nun die Nazis sind oder dann später eben die Kommunisten. So, das sind so Dinge. Ja, und im Privatleben ist es immer so, dass ich auch immer... Weil im Straßenverkehr regt man sich schnell auf, ne? Dann sagt man, oh, du blödes Schwein, kannst du nicht und so. Und dann ist es bei mir, dauert das 10 Sekunden und dann fange ich aber schon wieder an, mich in die Position des anderen zu begeben und denke mir so, okay, eigentlich hat er ja recht gehabt. Und dann gehe ich mir manchmal selbst auf die Nerven, weil ich mir denke, kannst du nicht einfach mal.
Ne? Ja. Die Figuren sind, also so meine Wahrnehmung ist, die sind auf jeden Fall außergewöhnlich. Das sind außergewöhnliche Menschen. Hm. Du hast einen total spannenden Weg in deinem Leben hinter dir. Du warst, bist gelernter Maler und Lackierermeister. Wie bist du zum Schreiben gekommen?
Ja, das ist so eine Sache. Ich bin ja 91 aus der Schule raus. Und ich sag immer, ich wäre eigentlich auch schlau genug gewesen. Ich hätte auch Abi machen können. Aber ich wollte, wir hatten ja 90 die Währungsunion und ich wollte natürlich auch D-Mark haben und ausgeben. Und deswegen habe ich gar nicht daran gedacht, Abi zu machen, noch 2 Jahre Schule und dann zu studieren. Ich wollte also mit teilhaben an dem ganzen Einkaufswahnsinn.
Ja.
Und deswegen bin ich auf die Suche nach einer Lehre gegangen und ich bin dann in Dresden unterwegs gewesen und ich hatte immer vor Augen, ich bin früher mit meinem Vater oft im Dynamo-Stadion gewesen, ne? Also jetzt nicht mehr, interessiert mich nicht mehr so Fußball, aber früher so als Kind und Jugendlicher. Und da stand in diesen Stadion-Begleitheften immer der Beruf des Fußballspielers. Die waren ja keine Profis, ne? Das waren ja alles Amateure. Und hinter jedem zweiten Namen stand Maschinen- und Anlagenmonteur. Und da habe ich gedacht, das muss ja was wahnsinnig Tolles sein, das will ich jetzt auch machen. Und dann bin ich 91 hier durch die Stadt gelaufen, von einem Betrieb zum anderen, habe auf der Suche nach einer Lehrstelle und die haben mich alle nur fassungslos angestarrt, haben gesagt, sie sind nicht, was hier los ist, war alles, war natürlich im Eimer, ne? Also die ganze Wirtschaft am Zusammenbrechen und dann hat mein Vater halt gesagt, naja, dann komm zu uns und dann bin ich Maler geworden, ne? Maler und Lackierer.
Aber hast du schon als Kind immer Geschichten geschrieben oder wie?
Das ist so eine Sache, ich habe viel gezeichnet und ich habe viel so vor mich hin, ich will nicht sagen fantasiert, aber gerne immer geredet und ich habe in der Schule bei den Aufsätzen immer, das war aber damals ein Makel, da stand immer drunter zu lang. Aber ich bin nie darauf gekommen, dass das ein Talent von mir wäre. Ich habe also dieses Zeichnen fortgesetzt, ich habe also mich in allen möglichen Techniken versucht und habe das so bis Anfang 20 weiter betrieben und hatte dann aber irgendwie, habe ich gemerkt, ich stagniere. Also das ging nicht weiter, da war kein Progress mehr zu erkennen und dann habe ich das alles in die Ecke gestellt und habe mich nach einem neuen Betätigungsfeld umgeschaut. Und dann, das ist eine Geschichte, die habe ich schon oft erzählt, also meine Fans kennt die schon, ne? Aber dann hat mir meine Mutter, wir haben in der Firma sozusagen, gab es ein bisschen Umbau und dann hat die einen neuen Computer bekommen oder überhaupt erstmal einen Computer und ich hat gefragt, willst du meine Schreibmaschine haben, so eine elektronische von Robodrohnen? Und dann habe ich die mir zu Hause hingestellt, habe ein Blatt Papier eingespannt und habe so 5, 6 Zeilen geschrieben. Und dann sage ich immer, hätten eigentlich Glocken läuten müssen und Lichter, weil ich hatte, das war wirklich eine, ich krieg gleich wieder Gänsehaut. Es war eine richtige, das war so ein Moment, ne? Da habe ich gedacht, das machst du jetzt. Und seitdem habe ich jeden Tag
geschrieben.
Wirklich, also toll. Ist echt.
Wahnsinn, schön. Und wenn du anfängst zu schreiben, gerade sagen wir mal deine historischen Krimis, wie viel Recherchearbeit, was musst du vorher alles recherchieren, um loslegen zu können?
Na, das war am Anfang schlimmer. Also als ich jetzt wirklich den Auftrag bekommen habe, diesen zum Beispiel den Angstmann zu schreiben, das ist der beginnt also im November 44 und setzt sich dann bis in Mai, Juni 45 fort. Da musste ich mich natürlich erstmal wirklich hinsetzen und mal wirklich mir anschauen, wie war das ja alles, wie sah das in Dresden aus. Da musste man ja wirklich zwei Systeme, da musste man also das Nazi-System und dann das ganze Polizeisystem Man musste überlegen, geht das überhaupt, dass der Max Heller nicht bei der SS war, weil eigentlich zum Schluss alle Polizeibeamten SS-Mitglied werden mussten. Da gab es ein paar kleine Ausnahmen, also das musste man schon relativ genau recherchieren. Auch die Bombardierung von Dresden, die ja auch in dem Buch mit dabei ist. Da habe ich mir wirklich ganz viel Mühe gegeben, weil ich gedacht habe, wenn du da irgendwas Falsches schreibst, kommt sofort einer auf den Plan und sagt, was fällt dir hier ein? Aber auch das muss ich offenbar ganz gut hinbekommen haben. Und dann ist es aber so, dass du dir, das habe ich aber von Kollegen auch schon gehört, Frank Schätzing hat das mal gesagt, du baust dir so einen riesigen Recherchehaufen auf, den du gar nicht brauchst, den schiebst du vor dir her wie so eine Bugwelle. Und deswegen muss man dann für die weiteren Bücher gar nicht mehr so viel recherchieren, weil du hast schon so viel recherchiert. Und dann hast du dann eher so kleinere Sachen, ob dann jetzt zum Beispiel, du siehst irgendwie ein tolles Fahrzeug hier, den Wartburg, dann musst du erstmal gucken, wann ist denn da das erste Modell gebaut worden oder wann hieß denn der überhaupt rein, Wartburg, ne? Ich bin jetzt wieder drauf gestoßen worden, in einem meiner Bücher habe ich die Umbenennung von Chemnitz in Karl-Marx-Stadt um ein Jahr aus Versehen vorverlegt. Das war gar keine Absicht.
Hat jemand angerufen, geschrieben?
Damals haben sich Leute beschwert, aber die meisten waren freundlich. Die haben gesagt, ganz tolles Buch, ist nur ein kleiner Fehler. Mhm. So, jetzt hat mal wieder einer, weil das ist ja jetzt auch schon wieder 6, 7 Jahre alt, jetzt hat mal wieder einer, dem das aufgefallen ist. Was ich aber wieder toll fand, weil ich mir gedacht habe, ach, das ist wieder einer, der jetzt erst angefangen hat, die Reihe zu lesen. Ne?
Super.
Also, ist ja super, ne?
Deine Kommissare, ich finde, man ist da so in diesem Alltag der Kriminalpolizei. Hast du da echte Kriminalpolizistinnen und Polizisten, die dir helfen oder Experten? Oder warum weißt du so genau, wie das abläuft, so eine Ermittlung?
Weil ich bin Insider.
Ja. Aha, nee, also erzähl mal.
Also es gibt verschiedene Figuren in meinem Leben. Das erste war eine Kriminalkommissarin, leider vor kurzem ziemlich unerwartet verstorben, war aber auch schon einige Jahre außer Dienst. Die hat mir ganz am Anfang immer geholfen. Hm. Die war beim Drogendezernat und die hat viel einfach über die Polizeiarbeit mir viel erzählt. Eine zweite Figur, der sitzt in Dresden im Polizeipräsidium, der leitet unter anderem auch das Polizeiarchiv. Mit dem hatte ich Kontakt. Wolfgang Schütze heißt er, glaube ich. Wolfgang Schütze, genau. Und der hat mir auch viel, vor allen Dingen aus der Polizeihistorie erzählt, vor allen Dingen auch viel über diese Übergangszeit von den Nazis dann in die Nachkriegszeit, dass zum Beispiel nicht, wie behauptet wurde, viele Akten vernichtet wurden, noch von der Gestapo zum Beispiel, sondern ganz im Gegenteil, die sollten gesichert werden, waren schon auf LKWs verladen und die sind dann dort auf den LKWs bei der Bombardierung verbrannt. Also die standen schon so aus vor, das sind so ganz kleine Sachen.
Sind Details, aber die sind,
wenn man die reinschreibt, die meisten Leser merken es gar nicht, aber einer, der sich ein bisschen auskennt, denkt sich, oh, meine Fresse, ne? Woher weiß denn der das?
Dann kommen wir jetzt zu einer Rubrik, die heißt Kurioses. Die stelle ich jedem Gast und jeder Gast darf eine kuriose Zahl zum Beispiel nennen und du hast auch eine mitgebracht.
Ja, wobei ich aber lange drüber nachdenken musste. Ne?
Ja.
Also ich bin gar nicht so einer, der sich so auf Zahlen fixiert. So. Ich habe erst überlegt, ob ich eine Sache 3, weil ich 3 Kinder habe. Aber das hätte
kurios.
Ja auch, weiß man ja auch nicht. Ne? Genau. Jedenfalls. Ich habe mir gedacht, 190 ist so eine Zahl. So, warum 190? Das ist auch so eine Sache, ist wie mit diesen Ideen zum Schreiben. Egal, was für eine Art Buch ich schreibe, ob das jetzt ein Krimi wird oder ein Roman oder auch was Lustiges, ich komme irgendwie, ohne das zumindest bewusst zu steuern, bei einer Manuskriptzahl von 190 raus. Also 190 Manuskriptseiten. Man sagt immer so, eine Seite sind immer 2 Buchseiten ungefähr. Und ich denke mir, das wird wahrscheinlich schon irgendwie unterbewusst gesteuert. Aber letztendlich ist es wirklich so, dass ich habe immer so, die ersten 50 Seiten sind so völlige Euphorie. Also da ist manchmal in 5 Tagen sind die schon runter so und dann kippt das so in Arbeit um, bis ich so bei der 100, 120 bin und das ist dann so bergfest und dann rollt's so abwärts und dann komme ich irgendwie immer, also es ist wirklich ganz schräg.
Und jetzt die spannende Frage, wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Fängst du um 8 an oder um 9 oder?
Das ist gar nicht spannend, ne? Das ist voll lame eigentlich sogar, ja.
Wieso?
Also ich wach früh auf, weil ich habe ja immer noch schulpflichtige Kinder, die ich dann wecke. Aber selbst wenn, wie heute mein Sohn, bis 8:30 schlafen könnten, also mein Wecker klingelt spätestens um 7, dann koche ich mir einen Kaffee. Und dann gehe ich in mein kleines Arbeitszimmer, mache das kleine Licht an und dann spiele ich erstmal so eine Viertelstunde Karten am Computer und dann, genau, das ist das ist so eingerufen so ein bisschen. So. Mhm. Und ich merke dann aber schon, wenn ich die letzten spiele, da bin ich gar nicht mehr konzentriert, weil ich merke, jetzt bin ich wieder im Text. So. Und dann mache ich meine Textdatei an und dann schreibe ich ein bisschen. Und jetzt ist es eigentlich früher so gewesen, dass ich, also mit früher meine ich die ersten Jahre, nachdem ich meinen Beruf sozusagen aufgegeben habe, da habe ich also bis 9:30 geschrieben und dann hatte ich mein Pensum. Und dann wusste ich mit dem Rest des Tages nicht mehr anzufangen. So. Und jetzt mache ich es aber anders. Jetzt höre ich also nach einer Stunde wieder auf. Da habe ich also schon mal meine Grundbasis gelegt für den Tag. Und dann kommt es drauf an, ob das Wetter schön ist. Dann gehe ich Fahrrad fahren oder mache irgendwas anderes. Dann mache ich Mittagessen. Ich esse ja früh nichts. Ich esse erst immer mittags was. Okay. Und dann mache ich, und das ist der beste Teil des Tages, erstmal Mittagsschläfchen. Das ist wirklich krass. Ich lege mich wirklich, das ist 9:30, lege ich mich hier auf die Couch und ich muss richtig lachen, weil ich denke, es ist so geil, alle anderen müssen arbeiten und du legst dich jetzt hin.
Ja, so, klingt gut.
Und dann mache ich auf und dann, das ist übrigens ein Phänomen, meine Mama sagt, das habe ich schon als kleines Kind, nach dem Mittagsschlaf habe ich schlechte Laune. Ich weiß nicht warum, ob da irgendwelche Hormone in mir da abgesackt sind oder irgendwas, da habe ich schlechte Laune und dann muss ich erstmal was Kleines essen, aber dann geht's schnell wieder so. Und dann setze ich wieder am Computer und dann kommen ja die Kinder irgendwann nachmittags heim und dann schreibe ich nachts nochmal so.
Ja.
Aber es ist nicht viel los eigentlich, das muss man einfach so sagen, ne?
Lass uns mal über ein anderes literarisches Urgestein reden, und zwar Erich Kästner. In Dresden geboren und aufgewachsen. Hast du als Kind gerne Erich Kästner gelesen oder vorgelesen bekommen? Kannst du mit dem was anfangen?
Also mit Erich Kästner habe ich erst später angefangen, also mit Lesen gar nicht. Also ich habe als Kind viel gelesen, aber irgendwie Erich Kästner ist mir gar nicht so untergekommen. Aber das nicht aus einem bestimmten Grund, wahrscheinlich Zufall so. Mir ist dann Erich Kästner mal als Film, ne, Emil der Detektiv und so, kennt ja jeder.
Ja.
Und dann dachte ich immer, als ich dann ein junger Erwachsener war, dachte ich immer, Erich Kästner hat ja eh nur Kinderbücher geschrieben. Und dann war der für mich erstmal nicht tabu, aber nicht interessant so. Wie man aber hier oben in meinem Regal sehen kann irgendwie.
Ah ja, stimmt,
so,
da steht's, Kästner.
Habe ich mir dann Kästner dann doch zusammengekauft. Ich habe dann diesen Roman, den er da geschrieben hat, Der Gang vor die Hunde, genau. Es ist ja ein Roman eigentlich mit zwei Titeln, da hat er ja noch einen anderen Titel. Ist auch alles verfilmt worden und so. Dann seine Biografie und so habe ich mir zu Mythe geführt. Also mit Kästner habe ich erst später als Erwachsener was dazu tun bekommen. Ne?
Ja, und wer nach Dresden kommt, der kann auf jeden Fall das Geburtshaus in der Königsbrücker Straße besuchen oder die sogenannte Villa Augustin. Die gehörte nämlich Kästners Onkel.
Ich habe einen Bekannten, der wohnt in der Wohnung von Erich Kästner.
Was?
Der war selber mal Buchhändler. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob er das will. Aber der hat gesagt, der wusste schon immer, dass er in dem Haus wohnt, wo Erich Kästner gelebt hat. Dann hat er das Buch gelesen, als ich ein kleiner Junge war, ist mit ihm sozusagen die Treppe hochgegangen und hat sich gedacht, das ist meine Wohnung. Ne? Also der der wohnt wirklich in der Wohnung von Erich Kästner. Der hat mir unter anderem mal erzählt, der kommt öfters mal runter, da steht so eine Traube Menschen vor seiner Hauseingangstür da unten, weil da ist ja auch ein kleines Schild.
Genau.
Das sieht man ja wirklich, also wenn man, kann man wirklich sehen, dass das da. Und da stand mal ein älterer Herr mit so vielen jungen Leuten und dann hat er gefragt, Sie sind wohl Germanistikstudenten? Dann sagt er, war ein Professor, sagt er, ja, ich wollte hier bloß mal zeigen, wie Erich Kästner gewohnt hat. Und da hat er, mein Bekannter hat gesagt, ich wohne übrigens in der Wohnung, und da hat der Professor gesagt, oh, darf ich mir nicht mal angucken? Und da hat er diesen ganzen Studienlehrgang, ich weiß nicht, wie viele Leute das waren, alle in seine Wohnung da reingelassen.
Ist ja cool. Das ist ja wirklich eine coole Geschichte.
Das fand ich wirklich gut, ja.
Und sag mal, kannst du noch unerkannt zum Bäcker gehen? Du bist ja jetzt auch wirklich ein großer Name in Dresden.
Ja, ein großer Name, ja.
Doch.
Also ich sag mal so, hier in meiner Gegend ist es tatsächlich so, wenn ich hier spazieren gehe, dass die Leute mich schon angucken oder grüßen oder so. Oder in der Kaufhalle. Ich finde das immer ganz niedlich. Die Leute wissen immer nicht so richtig, wie sie mich ansprechen sollen und versuchen es dann immer in der dritten Person. Die kommen dann so und sagen, das ist doch der Herr Goldammer, oder?
Ah,
so.
Ja.
Und dann sage ich immer, ja, das ist er.
Ja, das ist er.
Und dann so in der Stadt passiert es schon immer mal, dass ich angesprochen werde. Lustigerweise passiert es immer so zu besonderen, als zum Beispiel mein amerikanischer Übersetzer mal hier in Dresden war, der ist nicht meinetwegen gekommen, der war einfach hier und wir haben uns getroffen und dann waren wir in der Dresdner Neustadt in einem Restaurant und das ist mir vorher, war es mir noch nie passiert, aber als wir da saßen, kam prompt zwei Leute nacheinander an den Tisch und dann sagt er, Frank, passiert dir das die ganze Zeit?
Oh mein Gott, you're so famous.
Ja. Ich sage ständig.
Aber so. Stört dich das oder freust du dich? Und wenn du so Lesungen gibst, die Leute sagen dir auch mal, Mensch, du siehst ja wirklich aus wie so ein typischer Schriftsteller oder?
Ja, nee, also die zu meinen Lesungen kommen, die kennen mich ja meistens. Nee, aber ich hatte eine hübsche Episode. Ich stand mal auf so einer kleinen Buchmesse an einem Büchertisch mit meinen Büchern und da kam einer auf mich zu und meinte so, sind Sie der Herr Goldammer? Ich sage, ja, wieso? Ich dachte, ich stehe ja hier. Was?
Ja,
und da hat er gesagt, na, Sie sehen gar nicht aus wie ein Schriftsteller. Habe ich gesagt, ja, wie sieht denn einer aus?
Ja, und?
Und da sagt er, naja, so ein dicker Bauch und Vollbart. Und da habe ich gesagt, wo ist denn Ihr Buch? Weil der sah nämlich genau so aus.
Ach, wie lustig ist das denn?
Aber ich kenne übrigens keinen Schriftsteller, ich kenne viele, aber keiner von denen sieht so aus.
Ich habe gerade auch überlegt, die ich so kenne, würde ich jetzt auch nicht so beschreiben. Nee. Ist ja interessant. Na gut, wir kommen mal zu der Rubrik Der halbe Satz. Ich würde dir jetzt einen Satz anfangen nennen und du kannst den beenden, wie immer du magst. Wenn Museum, dann?
Ja, das Militärhistorische Museum.
Oh ja, das ist
das
schön.
Das finde ich jetzt gerade auch ganz wichtig. Früher in der DDR war das ja nur so das Armeemuseum, haben wir immer gesagt. Ich weiß gar nicht, ob das so hieß, aber da war das ja bloß wie so eine Waffenschau. Mhm. Da standen einfach diese Panzer rum und wir als Kinder fanden das einfach nur cool da.
Aber so ist es ja gar nicht mehr.
Und jetzt ist es ja durch den Umbau und durch dieses, ich würde auch sagen, ein neues Konzept, ist ja viel mehr Wert darauf gelegt, auf die ganze Tragik und auf die ganze Brutalität von Kriegen hinzuweisen. Ne? Es gibt ja diese kleine Abteilung, wo man mit Kindern gar nicht rein kann, wo man sich auch so schwere Verstümmelungen ansehen kann und so. Also da wird auch vorher noch gewarnt. Also wer da ein bisschen, ne, also.
Ich glaube, was viele denken, wenn sie Militärhistorisches Museum hören, das ist ja auch tatsächlich eins der größten hier in Dresden, in ganz Europa, die denken, da sind Waffen ausgestellt, es gehen nur Waffen und es geht darum, wie toll ist Krieg, aber es ist ja genau das Gegenteil.
Genau, das Gegenteil ist der Fall. Und deswegen
finde
ich das so.
Wie schlimm ist Krieg und was kann Krieg anrichten, ne?
Ja, und ich finde schon, wenn man in den Eingangsbereich reinkommt, also wenn man die Ausstellung dann betritt, ist auch alles so ein bisschen düster gehalten und so.
Beklemmend.
Und diese Uniform und gleich diese Gasmasken, die man dann sieht und auch so Pferde- und Hundegasmasken und
Wahnsinn.
So, also das ist wirklich, finde das auch gerade ganz wichtig und ich denke mir auch, die vielen anderen Museen in der Stadt, die werden bestimmt gut genug besucht oder ausreichend sind die auch bekannt und ich finde, das ist eine Empfehlung da auf jeden Fall.
Nimmst du da auch was für deine Romane mit?
Na, zumindest für den einen. Ich habe ja einen Roman geschrieben mit Max Heller, also als junger Kerl sozusagen aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause kommt. Und da habe ich dann schon mir auch was Uniformteile angeschaut und habe nochmal überlegt. Also das hat mir einfach auch nochmal geholfen, mich auch noch ein bisschen in diese Lage da hineinzuversetzen, wie man da im Graben hockt und wird da wochenlang bombardiert und wartet dann, bis zur Schlacht gepfiffen wird. Also das ist wirklich irre. Also ich glaube, da wird heutzutage auch viel zu wenig drüber geredet.
Ach, jetzt schwenken wir um zum nächsten Mal, gucken, wie wir den Bogen kriegen. Ich unternehme mit der Familie, wenn ich frei habe.
Ja, ich gehe sehr gerne in den großen Garten. Meine Kinder auch, also mein Sohn vielleicht nicht mehr so sehr, aber ich gehe mit meiner Tochter ganz viel und oft spazieren. Also wir sind sehr oft im großen Garten. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen unterschätzt, dieses Gebilde da. Ne? Also ich finde das richtig super, wenn man mitten in der Stadt hat man so, sind das 2 Quadratkilometer, ne? 2 Kilometer lang und einer breit ungefähr. Da gibt's ganz, ganz viele Wege und es gibt erstaunlich viel zu entdecken. Also selbst wenn man da schon 100 Mal durchgelaufen ist, geht man mal einen anderen Weg und denkt, ach, guck mal, hier steht auch noch eine Statue oder hier ist ein Blumenbeet oder ist immer mal diese kleine Dahlienschau oder irgendwas, ne? Also, oder man geht hinterm Zoo vorbei oder, na, im Sommer haut man sich auf die Wiese und im Winter ist man dort in einer kleinen Schneelandschaft, finde ich absolut super.
Also, es klingt auch so ein bisschen danach, ist auch ein Ort in Dresden, der dich inspiriert.
Das sowieso auch, ja.
Ja. Ja. Wenn es nicht bei mir zu Hause geht, dann schlafen Gäste gerne?
Ja, das ist eine kleine Pension. Adele heißt sie. Mhm. Das sind Freunde von mir, die betreiben die. Also wir haben nur ganz wenige Zimmer, haben auch kein Frühstück, ist also Selbstversorger.
Wo ist die ungefähr?
Die ist an der Elbe, oberhalb vom Schloss Pillnitz in Tschieren ist das. Tschieren hast du eine kleine, kann man ja, es gibt ja einige Ortsteile in Dresden, die kann man kaum buchstabieren. Die sind wirklich also ganz super eingerichtet, ganz gemütlich da, ganz weit weg vom Schuss, aber direkt an der Buslinie auch. Also man kann auch ganz schnell in die Stadt fahren. Wir sind ja auch ganz schnell in der Stadt, ne? Ist gar nicht in der Stadt, im Stadtzentrum, ne?
Ja, ja.
Also kleine, tolle Pension in der Nähe von der Elbe. Man kann also in beide Richtungen da entweder an die Stadt runterfahren oder man kann auch, ist so ein Startloch, wenn man in die Sächsische Schweiz hoch will, entweder mit Rädern oder mit Motorrädern oder auch zu Fuß. Also
schön.
Eine super kleine Angelegenheit.
Pension Adele. Mhm. Mein Lieblingsort für einen Wein.
Das habe ich entdeckt, ist eigentlich komisch, wiederentdeckt. Und zwar ist das dieser Aussichtspunkt oder dieser Weinausschank von dem Winzer Lutz Müller im Gelände vom Schloss Albrechtsberg. Mhm. Dort bin ich ja als Kind oft gewesen, da war das ja noch der Pionierpalast war das, in der AG Künstlerischen Gestalten war ich. Und jetzt bin ich vor einer Weile mal für eine Recherche da oben gewesen, für ein Buch, habe diesen Winzer da kennengelernt und so. Und dann habe ich erstmal gesehen, dass da dieser Ausschank ist, dort am Elbhang. Und da hat man ja einen ganz tollen Ausblick in also 180 Grad vom Blauen Wunder bis zur Jenitze oder bis nach Radebeul kannst du rüberkucken.
Und
also,
hast du da einen Lieblingswein, den du trinkst?
Nee. Einfach nur einen Wein.
Einfach nur einen Wein. Weiß oder rot?
Ich trinke immer nur trockenen Weißen.
Mhm, spannend.
Oder trockenen Roten.
Egal.
Nee, bitte frage mich nicht nach Wein. Ich bin da wirklich, ich schließe mich immer den Leuten an, von denen ich glaube, die haben Ahnung.
Wer nach Dresden kommt, sollte unbedingt.
Ja, mal auf die Kuppel von der Frauenkirche hochkraxeln, weil ich finde, das ist eine ganz tolle Angelegenheit. Hat auch Jahre gebraucht, bis ich mal da oben gewesen bin. Also es musste mich erst jemand animieren dazu.
Weißt du, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass ganz viele nicht wissen, dass man da hoch kann?
Genau, deswegen sage ich es jetzt. Ne? Also das ist wirklich, erstens, ich habe es selbst erst nicht gewusst.
Ja.
Und irgendwann wusste ich es und habe es immer nicht gemacht, weil ich dachte immer, da stehen immer Touristenschlangen.
Nee.
Aber das ist tatsächlich, das ist ganz verschieden. Also wenn man manchmal Pech hat, stehen da gerade 100 Leute oder da hat es gerade 2 Busladungen ausgeschüttet.
Aber
ne?
ganz oft hat man Glück.
Ganz oft so. Und ich würde auch sagen, kostet auch Eintritt, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie behindertengerecht das ist, aber man muss viele Treppen gehen und
67 Meter hoch ist das, diese Aussichtsplattform,
genau.
Aber man hat natürlich einen wunderbaren Blick.
Und das ist wirklich super. Und wenn man da oben steht, hat man auch diese Erklärtafeln oder man bekommt auch diese Broschüren in die Hand gedrückt.
Genau.
Also da sieht man auch wirklich auch als Tourist, wo ist welches Gebäude. Und das ist wirklich super, um sich mal einen Überblick zu verschaffen.
Genau, als erstes Frauenkirche Kuppel und der Ausblick. Und jetzt nochmal zum Quiz. Du erinnerst dich, am Anfang habe ich ja gefragt, wo wird am meisten gelesen, also wo werden die meisten Bücher verkauft? Australien, Frankreich oder Neuseeland? Du hattest, glaube ich, gesagt Australien.
Ja.
Es ist Frankreich tatsächlich. Aha, mit 324,5 Millionen Bücher auf 68 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. Also die sind
nicht
wirklich
schlecht, ja. Und
top.
Eins von mir ist auch dabei.
Ja, auch ja, Frankreich auch.
Ja.
Wo im Ausland kann man dich überall lesen?
Na, in Amerika, also im englischsprachigen Raum auf jeden Fall. Ich glaube, ins Holländische, ins Dänische ist übersetzt. Jetzt Französisch, Italienisch, ich glaube Ungarisch, Serbisch, so, also Tschechisch glaube ich auch, ja. So, und ins Griechische, das finde ich ja ganz interessant.
Und woran schreibst du gerade oder was kommt als nächstes raus?
Also, ich schreibe natürlich immer gerade auch ein neues Buch, aber jetzt ist ja gerade erst ein neues Buch erschienen. Also der zweite Teil meiner Gustav Heller-Reihe, Haus der Geister heißt das.
Ja.
Also wir gehen wieder ins Jahr 1881 zurück und begleiten Kriminalrat Gustav Heller und zwar in eine Villa am Rande von Dresden, damals am Rande von Dresden, jetzt wäre es mittendrin. Und zwar ist dort eine ältere Dame, die dort als Medium fungiert und Geister beschwört. Und da gibt es ein Todesopfer. Und beim ersten Mal denkt sich der Gustav Heller, okay, Herzinfarkt, selber schuld, wenn man bei so einem Quatsch mitmacht. Und als dann aber die Todesopfer sich häufen, wird es ihm dann doch suspekt. Und obwohl er gar nicht an Geister glaubt, wird er doch tatsächlich auch ein bisschen an seine eigenen Grenzen herangeführt.
Oh, das klingt super, super toll. Also, ich danke dir von ganzem Herzen für dieses wirklich spannende Gespräch. Alle Infos zu dieser Folge wie immer in unseren Shownotes und unter www.visit-dresden-elbland.de. Lasst uns sehr, sehr gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Und wenn ihr Lust habt, schreibt auch gerne mal in die Kommentare, wo unbedingt in Dresden mal ein Krimi von Frank Goldammer spielen sollte. Ich sag tschüss und bis zur nächsten Folge von Nu gucke mal da.
Nu gucke mal da.